Ja, guten Morgen zusammen. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst, weil wenn du nicht sprichst durch dein Wort, dann sind wir verloren. Und ich danke dir für dein Reden. Amen. So, der Apostel Johannes hatte sein Evangelium eigentlich schon fertig geschrieben. Und irgendetwas ist passiert. Vielleicht hatte Johannes diese Geschichte vergessen und jemand hatte ihn daran erinnert oder was immer passiert ist. Auf jeden Fall hat er diese eine Geschichte noch aufgenommen und sich irgendwie gesagt, vom Herrn geführt, die muss hinein in das Evangelium. Und er schrieb dann noch, und es gäbe noch so viele Geschichten, wenn man alles aufschreiben würde, glaube ich, so sagt er, die ganze Welt die Bücher nicht fassen zur damaligen Zeit. So, wir steigen in diese Geschichte ein und in der Vertiefungszeit nach dem ersten Teil des Gottesdienstes werden wir einfach eine Zeit in der Gegenwart Gottes haben, wo du eine ganz intime, persönliche Zeit mit Jesus haben kannst und das vertiefen, was er mit dir gesprochen hat. So, die Geschichte beginnt so. Johannes 21, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und das ist übrigens der See Genezareth. Der See heißt etwa auf drei Arten. Er offenbarte sich so. Und wir befinden uns, um uns orientieren zu können, in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Die Jünger waren dem auferstandenen Christus schon mehrmals begegnet, so auch unter anderem Thomas, der Zwilling. Das war ja der gesagt hat, ich glaube nur, wenn ich sehe. Und Jesus hat ihm diese Gelegenheit gegönnt. Auch Thomas war jetzt nun am See Tiberias dabei. Insgesamt waren das 7 Personen. Und wenn wir das lesen, wird auch Nathanael vermerkt. Und das ist doch interessant. Philippus holte damals den Nathanael und Nathanael war der sagte, ja, kann denn von Nazareth etwas Gutes kommen? Und jetzt war er im Kern der Jüngergemeinschaft mit dabei. Aber Jesus hat ihn überführt, jetzt war er dabei und diese Jünger, die hingen irgendwie in der Luft. Ihr müsst euch vorstellen, der ganze Schock der Kreuzigung war rund 2 Wochen seither. 2, 2,5 Wochen, nicht mehr. Und sie waren immer noch irgendwie traumatisiert. Dann kamen diese Dinge mit der Auferstehung. Einzelne waren Jesus begegnet. Das war rätselhaft. Dann war er einmal da und dann war er wieder nicht mehr da. Oder? Eine Begegnung dort und wieder weg. Und sie hatten schlicht und einfach keinen Plan. Was soll das? Was passiert hier? Wie geht das weiter? Und so sagte Petrus, Leute, ich muss mal raus. Ich gehe dorthin, wo ich zu Hause bin und gehe mal wieder zu dem, was ich kann. Ich gehe fischen. Und diese anderen 6 sagten, wir kommen mit. Das ist eine super Idee. Sie waren wieder an, das Ganze zu verarbeiten. Da war das mit dem Königreich, das Jesus ihnen gesagt hatte. Sie meinten, er würde den Thron in Jerusalem einnehmen. Das kam alles ganz anders. Irgendwie hatten sie diese Dinge überhaupt noch nicht eingeordnet. Und so sagt er, ich gehe fischen. Wir haben nichts Schlaues zu tun. Und da weiß ich wenigstens, wer ich bin. Und dann habe ich noch etwas auf dem Teller, dachte er. Gut, sie gehen. Hast du dir vielleicht auch schon ähnliche Gedanken gemacht mal? Checkst du manchmal auch nicht, was Jesus vorhat? Und du bist vielleicht irritiert, weil die Umstände und die Zeichen, die du siehst um dich herum, die passen nicht. Oder Ziele, die du im Glauben angepackt hast, sind nicht eingetroffen. Hast sie nicht erreicht. Alles ist vielleicht anders gekommen. Oder einige Dinge sind anders gekommen. Und ich möchte uns heute so in diesen menschlichen Überlegungen erwischen. Dann nämlich, wenn wir horizontal denken, in unseren Umständen, in unserer Logik die Dinge anschauen, anstelle von vertikal, wo wir die geistliche Sicht einnehmen und so unsere Situation interpretieren. Ja, die Jünger hatten den Plan nicht. Und wenn wir den Plan nicht haben, dann sind wir orientierungslos, oder nicht? Dann sind wir vielleicht desillusioniert und sagen dann, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich gehe fischen. Einen Schuh voll rausziehen kann ich immer noch beim Fischen, oder? Ich mache das, was ich weiß und was ich verstehe. So. Und so ungefähr war die Stimmung nicht ganz so toll und die sieben steigen am Abend in ihr Boot und suchen so aus ihrer Erfahrung die besten Plätze zum Fischen in diesem See auf. Und dann kommt die Nacht und sie sind am Fischen und sind am Fischen. Netz raus, Netz rein, Netz raus. Netz rein, weiterfahren, bis so langsam die Morgendämmerung anbricht. Und sie haben nichts gefangen, keinen einzigen Fisch. Was sie nicht wussten, war, dass Gott dahinter stand. Der hatte die Fische vertrieben. Wahrscheinlich waren da ein paar Engel angestellt, die mussten dafür sorgen, dass immer, wo das Boot auch immer war, ja, kein Fisch kam. Übel, oder? Ein übler himmlischer Spaß. Wenn es nicht einen guten göttlichen Gedanken dabei gäbe. Und schaut, Gott will eben, dass wir Begegnungen mit ihm haben. Und wenn wir uns diesen Begegnungen verweigern, indem wir horizontal uns in unseren Umständen und unseren Gedanken und Logiken vergraben, dann muss er sich manchmal etwas einfallen lassen. Und dann kann es auch sein, dass er uns frustriert. Dass er schuld ist, dass kein Fisch anbeißt. Und ihr könnt euch die Stimmung da auf dem Boot vorstellen. Ihr wisst ja, so nach 3-4 Uhr morgens wird es schwierig, oder? Alle, die schon Nachtschicht hatten, da wird es schwierig, oder? Da fallen dir die Augendeckel zu und du döst irgendwie vor dich hin und die sind da immer noch am Versuchen, irgendeinen Fisch zu kriegen. Und denken, super Idee, Petrus. Eine ganze Nacht für nichts. Können wir denn gar nichts mehr? Nicht mal mehr fischen können wir? Und auf einmal sehen sie einen am Ufer stehen. Und vielleicht denkt einer der sieben im Boot, kommt mir gerade noch richtig, dass jetzt einer dort steht und uns dann auslacht im nächsten Moment. Wenn der sieht, was mit uns passiert ist. Aber dieser eine ruft ihnen zu, Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Aber sie rufen zurück, nein. Nicht einmal diese einzigartige Anrede. Wer ruft denn schon Kinder zu erwachsenen Menschen? Nicht einmal das hat sie aus ihrem Trauma herausgeholt. Vielleicht war der Morgen schuld, oder? So die Morgendämmerung. Aber nicht einmal das. Und nun ruft dieser Mann am Ufer: Hey, werft doch mal euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr etwas finden. Ja, Witz gsi, spülen, oder? Wie wenn sie ihn schon nicht die ganze Nacht einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Aber interessanterweise, wenn wir den Bericht lesen, da in Johannes 21, man liest nichts über ihre Reaktion. Irgendwie waren die so in sich versunken. Vielleicht haben sie sich angeschaut und den Kopf geschüttelt oder so. Irgendwas haben sie wahrscheinlich schon reagiert. Auf jeden Fall haben sie das wie mechanisch ausgeführt. Oder? Tja, kennst du auch solche oder ähnliche Situationen, wo wie nichts mehr gelingt? Ja, mir sind beim Nachdenken ein paar solche Situationen in den Sinn gekommen. Zum Beispiel, als die Kinder noch klein waren, da gab es solche Situation mit Erziehung, Gesundheit und allem drum und dran, 24-Stunden-Betrieb, da denkst du, jetzt brechen alle Systeme zusammen und wir auch. Oder? Wo alles wie über dich hineinbricht und du denkst, jetzt funktioniert gar nichts mehr. Aber irgendetwas müsste doch in solchen Momenten in unseren Hirnen klingeln. Müsste nicht in solchen Momenten, wo es scheint, wie alles zusammenbrechen würde, müsste nicht irgendeine Erinnerung hochkommen? Es gab doch schon mal solche Situationen und Gott war ja doch dabei. Er hat ja doch wieder eingegriffen. Aber manchmal funktioniert die Erinnerung dann nicht so gut, leider. Manchmal funktioniert es. Hier die Jünger, die kommen gar nicht zum Nachdenken. Denn kaum ist das Netz im Wasser, springen die Fische förmlich ins Netz. Die Engel haben Schubumkehr gemacht, oder? Und jetzt rein mit euch! Und das Netz füllt sich im Nu und sie sind nur noch damit beschäftigt, wie sie mit diesen springenden Fischen irgendwie zurechtkommen, oder? Doch mindestens einem Jünger dämmert es langsam. Mindestens einem dämmert es. Das ist der, der das Evangelium geschrieben hat. Er schreibt immer so schön, wenn er von sich schreibt, oder? Mindestens der hat sich irgendwie daran erinnert. War da nicht schon mal eine sehr ähnliche Szene? Vor etwa 2 Jahren oder so. War doch schon mal genau dasselbe. Eine Nacht fischen, kein Fisch. Jesus am Ufer sagt: Hallo, werf das Netz auf der anderen Seite aus. Wir machen es und die Netze sind übervoll. Und irgendwie schnallt das der Johannes. Und vielleicht hat er auch mal noch genauer ans Ufer geschaut und diesem Mann dort in die Augen gesehen. Und wie aus seinen Gedanken heraus sagt er zu Petrus neben sich: Hey Petrus, das ist im Fall unser Meister, das ist der Herr dort. Und der Petrus, den elektrisiert das. Der Chef des Unternehmens lässt das Netz einfach los, oder? Einfach. Und wir lesen, wie er war nämlich nackt im Boot, wie er sich noch schnell das Kleid überzieht, sich gürtet und sich dann ins Wasser wirft. Wie ein kleiner Bube kommt es mir so vor, der zum Papi rennt. Oder? Ich muss, es ist ja der Herr, logisch. Das muss ja Jesus sein. Geht es ihm durch den Kopf wie ein Blitz. Und er paddelt zu Jesus. Und sie ziehen das Netz ans Land und zählen darin 153 Fische. Warum 153? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Wie kommt diese Zahl in die Bibel? 103, was ist hier relevant? 153 Fische. Ha! Das mit den 153 kann ja nicht wirklich zufällig sein, oder? Die 153 ist in der Mathematik eine ganz spezielle Zahl. Sie ist die kleinste sogenannte Armstrong-Zahl. Wenn man die 1, 5 und 3 von 153 je im Kubik rechnet und die Summe zusammenzählt, landet man wieder bei 153. Dann in der Numerologie des Pythagoras ist diese Summe eine Vollkommenheitszahl. Und diese Auslegung macht auch der Kirchenvater, der Hieronymus, im 4. Jahrhundert. Er schreibt, dass griechische Zoologen in dieser Zeit die Menge der Fischarten mit 153 angegeben haben. Und so galt damals in der christlichen Tradition die Zahl 153 als die Zahl der Fülle der gesamten Menschheit. Und dann gibt es noch eine Recherche von Bibelexegeten. In Hesekiel 47 wird im Strom Gottes von einem reichen Fischfang zwischen Engedi und Eglachim erzählt, gesprochen. Und der Zahlenwert von Gedi ist im Hebräischen 17. Der Zahlenwert von Englachim ist 153. Und wenn man alle Zahlen von 1 bis 17 zusammenzählt, ergibt das wieder 153. So, also, für alle, die mit der Mathe etwas Mühe haben, die Zusammenfassung. Weil die Bibel ein prophetisches Buch ist, inspiriert vom Heiligen Geist, ist diese Zahl nicht zufällig drin. Oder? Waren es nicht zufällig 153 Fische und sie mussten sie zählen und Johannes hat sich sogar erinnert. Sondern diese Zahl repräsentiert die Vollkommenheit der Menschheit, die durch das Evangelium von Jesus Christus erreicht werden soll. Die ganze Welt soll es hören. Das war die Aussage dieser 153 Fische. Nur die Jünger, die hatten natürlich keine Ahnung davon, als sie gezählt haben. Die hatten ein paar andere Probleme. Die brauchten zuerst Trost und Aufbau. Und wir lesen, wie Jesus das machte. Und wir kommen so langsam damit so zum Kern der Botschaft. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten und auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Und dann kommt her und esst. Ist das nicht schön nach dem Fischfrust? Jesus hat schon vorgesorgt. Und er lädt sie ein, bringt das, was ihr gefangen habt, auch noch zu meinem dazu. Und Jesus holt diese desillusionierten Jünger ab und sagt, schaut, ich möchte einfach bei euch, bei dir sein, mit euch, mit dir zusammen sein. Und er gibt ihnen dieses Gefühl von Zuhause sein, sein Herz. Und weißt du, das tut er bis heute immer wieder. Er möchte dich und mich, er möchte uns einfach immer wieder in diese Begegnung mit ihm hineinführen. Wo wir wissen, ich bin zu Hause. Aber das ist erst der erste Teil der Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass der zweite Teil für Johannes genauso wichtig war, dass er die ganze Geschichte aufgenommen hat in sein Evangelium. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Und die gleiche Frage stellt der Petrus ja noch zweimal, bis dieser starke Mann kapituliert und sagt: Du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus bestätigt es nochmals: Dann weide meine Schafe. Und dieser Moment, der ist so entscheidend. Diese Zuwendung von Jesus ganz speziell zum Petrus. Denn Petrus war ja der, der gesagt hatte: Ich folge dir bis in den Tod, und ihn nachher dreimal verleugnet hatte. Und ich glaube, dieser Petrus hat bis zu diesem Zeitpunkt mit Gewissensbissen gekämpft. Oder? Er hatte versagt. Und er hatte diese Zuwendung so besonders nötig, dass Jesus kommt und ihm diese Liebe bestätigt und ihm bestätigt: Ich glaube dir, dass du mich liebst. Und das will der Heilige Geist auch dir sagen. Er will, dass du verstehst, dass wir verstehen, dass Gott an dich glaubt. Er glaubt wirklich an dich. Er glaubt daran, dass du es schaffst und dass du mit aufrichtigem Herzen ihm nachfolgen willst. Und er gibt ihm dann neue Herausforderungen. Und das ist so typisch, wenn wir Jesus begegnen, zu ihm kommen, dann gibt er uns seine ganze Annahme, aber er führt uns auch gleich in neue Herausforderungen. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Und Johannes fügt dann dazu, dass Jesus damit andeutete, welchen Tod Petrus erleiden würde. Er wurde gekreuzigt. Und vielleicht war auch, dachte ich mir so, der Todesmoment von Petrus der Moment, wo Johannes sich erinnert hat, dass diese Geschichte ins Evangelium hinein muss. Wer weiß. Also, der Punkt ist, Jesus glaubt wirklich an dich. Er hat an Petrus geglaubt, dass er den ganzen Weg gehen wird bis zum Schluss. Und das traut Jesus dir und mir zu. Und dann kommt dieser Auftrag von Jesus: Folge mir nach. Und er doppelt später, ganz am Schluss, nochmals nach und sagt: Du aber folge mir nach. Und er gibt diesem Petrus eine völlig neue Lebensperspektive. Und ich glaube, der Heilige Geist, er möchte uns unsere Lebensperspektive auch heute wieder erneuern und erweitern. Und ich frage dich, was redet der Heilige Geist heute mit dir? Er will dich. Er will dich bei sich. Er glaubt an dich. Und er hat wieder eine neue Chance auf Lebensperspektive bereit. Er hat noch ein paar neue Kapitel, die er mit dir aufschlagen will. Und die Frage ist, wie wir das schon gehört haben, schlagen wir in seine Hände ein? Schlage ich in seine Hände ein? Und der Ruf an dich und mich ist der gleiche wie an Petrus in dem Dialog, der eben dann noch kommt, wo er ihm sagt, was gehen dich die anderen an? Folge du mir nach. Ich möchte euch in ein Gebet hineinnehmen, darf ich die Band bitten. Und wir möchten in diesem Gebet einfach, ich werde das ausdrücken und du kannst gerne mitgehen, dass wir unsere Hingabe zu Jesus erneuern und festmachen. Das dürfen wir übrigens jeden Tag. Immer wieder unsere Hingabe an ihn, unsere Liebe zu ihm festmachen. Und dabei gehen die Gedanken auch, Heiliger Geist, wo hast du und sprichst du über etwas ganz Konkretes, über einen konkreten Schritt, über eine konkrete Entscheidung? Dann halte sie nachher fest. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und wir empfangen jetzt dein Reden. Und ich danke dir, dass du genauso in dieser wohlwollenden Art zu jedem von uns sprichst, wie du mit den Jüngern dort im Boot und wie du mit Petrus persönlich gesprochen hast. Jesus, ich sage dir und ich bekenne dir, ich erneuere meine Hingabe an dich heute wieder neu. Ich stelle mein Leben dir zur Verfügung und sage, hier bin ich. Ich höre deinen Ruf, folge mir nach. Und ich sage, ja, mein Herr, ich komme. Und ich danke dir, dass du mein Herz kennst, dass du unsere Herzen kennst. Du darfst einfach, du wirst es so für dich persönlich mitbeten. Herr, ich danke dir, dass du mein Herz kennst und dass du meine Liebe kennst, dass du mir begegnest dort, wo ich immer wieder falle und mich nicht nur aufrichtest, sondern heilst und stark machst. Jesus, ich will dir folgen, wo du mir Schritte zeigst, die dran sind.